Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ja, ist es nicht schön?
Weiß ich nicht.
Natürlich ist es schön. Redest. Wir sind wieder zusammen, wir haben wieder was zu schwatzen. Ist doch alles wunderbar.
Matze, der Podcast fängt gerade erst an und du musst mich schon wieder so demotivieren. Danke.
Weißt du, Michael, du alter Grießkram, du bist doch gerade erst frisch von der Gamescom gekommen. Du musst
meine Nachbarn haben es gemerkt, als ich die Schuhe ausgezogen habe gestern.
Das sind jetzt Bilder, die kriege ich wahrscheinlich nie wieder aus.
35 Kilometer in 2 Tagen, macht's mir nach.
Naja, hast was für die Fitness getan, ne? Und dann soll mal jemand sagen, Gamer sind faul, ne?
Naja, ich meine, das waren ja eher Gesprächstermine, die wir da hatten. Also wirklich gespielt habe ich nicht. Aber dafür sehr, sehr leckeres Frühstück und tollen Kaffee bekommen, muss ich zugeben.
Das ist doch auch mal was.
Ja, total. Also, kann mich nicht beklagen. Nein, war schon ganz witzig tatsächlich. Ein bisschen voll und hier und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, man kann Sachen auch besser organisieren. Besonders die Standsuche war immer sehr interessant. Aber nö, das doch war wirklich, also wir haben uns eher bei den kleineren Studios aufgehalten, außer mit Ausnahme von Ubisoft, da musste man einfach hin, und haben sehr, sehr interessante Spiele kennengelernt, muss ich sagen. Also da waren, als kleines Beispiel, Entwickler aus Italien, die haben so ein Tomb Raider mit Sci-Fi-Setting vorgestellt, ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf, war unheimlich gut, sah auch verdammt gut aus. Also da können wir uns in den nächsten Monaten auf einiges freuen.
Mehr Futter.
Jo, und jetzt kommen wir mal nach Japan, ne? Denn da ist ja auch wieder einiges passiert. Es gab, glaube ich, 3 News, die die Woche so ein bisschen bestimmt haben. Also eigentlich genau genommen 2 Themen. Das ist natürlich einmal, Kishida tritt zurück, wer übernimmt seinen Posten? Da ist momentan Spekulation pur. Und natürlich gab es dann noch aus der Wirtschaft was, wo tatsächlich ganz schönes Staunen durch Japan gegangen ist, aber wir fangen jetzt erstmal mit Politik an, denn gibt natürlich jetzt wieder einige Umfragen und so weiter. Wer wird denn der neue japanische Premierminister?
Wen hätte dann gern?
Bitte?
Ja, wen hätte dann gern, ne?
Ja, das ist eben genau das. Also tatsächlich wird gerade der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba als geeigneten Nachfolger so von der Bevölkerung favorisiert, aber nur für die Leute, die eben nicht LDP wählen. Wer LDP wählt, der bevorzugt tatsächlich jemand anderen, und zwar den ehemaligen Umweltminister, wenn ich mich gerade nicht irre.
Ja, der Koizumi, ja, der genau. Sprössling.
Ach, wollte gerade sagen, das junge Bürchen, Anführungsstrichelchen.
Ja, ganz genau. Und da gibt es natürlich noch Spekulationen über jeden möglichen, also selbst der Königsmacher kommt zurück und so weiter und so weiter. Das ist super witzig eigentlich, wie die gerade alle am Abdrehen. Tatsächlich hat erst ein einziger gesagt, jo, ich kandidiere, und zwar der ehemalige Wirtschafts- und Sicherheitsminister Takayaku Kobayashi. Der musste allerdings auch gleichzeitig erklären, dass er garantiert nicht zu jung für den Posten ist, weil er gilt ja als einer der Jüngeren in der Partei mit 45. und wurde deswegen auch gleich kritisiert. Also das war auch wieder so, 45 ist doch noch jung, hallo?
Also das wurde kritisiert so dafür, dass er sich als älter dargestellt hat? Oder wie?
Nein, er wurde dafür kritisiert, dass er sich als so jung überhaupt wagt, sich hinzustellen und zu kandidieren. Denn viele trauen ihm das Amt einfach schlicht und ergreifend nicht zu. Die meisten Kandidaten, über die ja spekuliert wird, also zum Beispiel der ehemalige Verteidigungsminister, ist immerhin 67. Und auch Sanate Takayashi, die jetzt Wirtschafts- und Sicherheitsministerin ist, die ist ja 63, über sie wird ja auch spekuliert, und er ist halt mit seinen 45 doch ein bisschen jung, ne?
Ja, aber das ist eine blöde Art und Weise, von ihm das zu formulieren. Da springt er in die Pfütze und sein Kollege, der Koizumi, kriegt auch Tropfen ab, der ist auch erst 43.
Richtig.
Ja, also.
Aber das ist halt wieder so ein typisches Beispiel. Oh, 49 ist er sogar. Entschuldigung, gar nicht 45, 49. Aber das ist halt so ein typisches Beispiel, woran man halt sieht, bei der LDP bewegt sich nicht wirklich was in den Köpfen. Denn er hier gehört nun mal zu einer Gruppe von jüngeren Politikern, die versuchen, die LDP zu reformieren, also zu entstauben. Und er stößt natürlich direkt schon nur bei einer Ankündigung der Kandidatur direkt gegen eine Wand. Also im Prinzip, er wird eh keine Chance haben, da kann man sich fast sicher sein. Aber das ist halt so bezeichnend für die Partei.
Es ist sowieso irgendwie so skurril, dass in Japan so der feste Glaube herrscht, dass man nur ein guter Politiker oder eine gute Politikerin sein kann, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Weil junge Politikerinnen sind recht schwer in Japan zu finden, wenn sie nicht gerade Bullshit labern. Aber sonst so jemanden, der wirklich nennenswert ist, da sind nicht so viele präsent.
Das ist ja weltweit das Problem, aber das ist auch teilweise berechtigt, weil du solltest schon eine gewisse Laufbahn hinter dir haben als Politiker und ein gewisses Maß an Erfahrung gesammelt haben und Wissen. Deswegen, dass du zum Beispiel in Amerika so ein inoffizielles Mindestjahralter von 35 Jahren oder so hast, ne? Oder ist es sogar offiziell?
Ich glaube, es ist offiziell. Also das
sogar offiziell?
Ja.
Ja, das ist schon nachvollziehbar. Aber keiner von denen hier, die zwischen irgendwie 40 und 60 sind, sind zu alt oder zu jung. Das ist ein ganz normales Alter eigentlich mit den Kandidaten, wenn ich mir das so angucke.
Ja, vor allen Dingen ist es halt einfach auch so ein Ding. Also ich sag mal, ein 20-Jähriger, okay, dem würde ich das jetzt auch nicht unbedingt zutrauen. Muss man mal ehrlich sein. Aber, also ernsthaft, 49, entschuldige mal eben bitte. Wenn das nicht alt genug ist, weiß ich auch nicht weiter. Es ist halt so, Alter macht nicht automatisch Erfahrung. Das vergessen halt sehr, sehr viele. Und es gab auch schon sehr viele junge Politiker tatsächlich, oder jüngere Politiker, sagen wir es mal so rum, weltweit, die auch wirklich eine super Arbeit gemacht haben. Das ist so ähnlich wie, ja, Frauen können es nicht. Ja, da zeigt die Geschichte es aber ein bisschen anders, Leute.
Ja, Frauen sind zu emotional, sagte Donald Trump. Ich bin jedenfalls gespannt, wer das Rennen macht. Das ist wirklich sehr durchmischt, vor allem, wenn man zurzeit nicht so wirklich sagen kann, ob es einen klaren, deutlichen Favoriten gibt, weil das halt gerade irgendwie so ein Chaos ist, ne?
Richtig. Und weil eben die Fraktionen nicht mehr da sind.
Das auch, ja.
Das macht die Sache noch interessanter, denn da ist jetzt halt die Frage, inwieweit hat das eigentlich was gebracht, die Fraktionen abzuschaffen? Sollte nämlich die Kandidaten, die üblichen Gruppen wieder hinter sich vereinen, dann war die ganze Sache sowieso total für den Eimer. Und dann hat sich in der LDP tatsächlich gar nichts gewandelt.
Ja, okay. Aber trotzdem, die Umfragen sind ja schon halbwegs brauchbar. Zumindest, wenn man sieht, dass es im Moment die zwei Favoriten gibt, ne? Ishiba und Koizumi. Ich denke mal auch, dass die zwei Namen für eine Weile bleiben werden hier bei dem Rennen.
Ja, natürlich.
So, dass die wichtigen sind, ne?
Das auf jeden Fall. Also, ich sag mal, ich denke tatsächlich, dass wahrscheinlich der ehemalige Verteidigungsminister das machen wird, weil der ist halt nach außen beliebt. Er erfüllt eigentlich alle möglichen Kriterien. Alt genug ist er. Und so weiter und so fort. Und ich denke schon, dass er es wird. Weil es gibt keinen anderen Kandidaten, den du wirklich gegensetzen kannst. Taro Kono will ja nächste Woche jetzt endlich ankündigen, dass er kandidieren wird. Aber er ist halt Außenseiter in der Partei. Bei den Frauen, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, die haben leider eh keine Chance. Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Ja.
Ich bin trotzdem gespannt. Wer weiß, vielleicht kommt es doch noch zu Überraschungen.
Stimmt. Aber dann reicht es dieses Jahr auch langsam mit Überraschungen bei der Wahl. Ich bin echt froh, wenn die USA und so weiter endlich durch sind. Dann haben wir ein ganzes Schmalatz hinter uns.
Meine Güte. So viel Spannung. Dabei sind es noch nicht mal wir, die wählen.
Ja, gut, wir haben mit Thüringen und Co. genug zu tun.
Ja.
Oh Mann. Na gut, so. Nächste interessante oder große News ist es tatsächlich gewesen, dass ein kanadisches Unternehmen den japanischen Einzelhandelriesen 7&i übernehmen will.
Jo.
Wer 7&i nicht kennt, 7-Eleven zum Beispiel, kennt jeder, gehört dazu. Und das, sollte es gelingen, wäre das die größte ausländische Übernahme eines japanischen Unternehmens aller Zeiten. Tatsächlich ist es so, 7&i sagt schon, ja, doch, könnten wir uns vorstellen. Jetzt hat sich noch die Regierung eingeschaltet, will das Ganze nochmal prüfen. Aktuell sieht es aber so aus, als wenn es tatsächlich passieren wird.
Wie kommt es? Geht es denen so schlecht, dass sie eine Übernahme benötigen? Oder?
Ja, das ist jetzt nämlich wieder der Punkt. Ich sag mal Heuschreckenalarm.
Okay.
Es ist nämlich so, bei 7&i hat ein Fonds vor noch nicht allzu langer Zeit investiert, und zwar ordentlich investiert, und Der meint halt, das Vermögen des Unternehmens ist mehr wert als dessen Marktkapitalisierung und daraufhin muss Seven Eyes schon Umstrukturierungsmaßnahmen ergreifen und hat einen Rückkauf von Aktien eingeleitet und so weiter und so weiter. Und es gab auch schon Versuche, den aktuellen Vorstandsvorsitzenden abzusetzen, also der Fonds geht sehr aggressiv vor. Also er hat zum Beispiel 7&i auch schon dazu gedrängt, sich nur auf 7-Eleven-Geschäfte zu konzentrieren und will das Geschäft halt mit Convenience Stores als eigenständig börsenorientiertes Unternehmen an den Markt bringen und so weiter. Also da steht 7&i wirklich extrem unter Druck.
Also es hört sich fast schon an wie so eine Art, also ist nicht unbedingt exakt dasselbe wie eine feindliche Übernahme, aber es ist schon ein sehr aggressives wirtschaftliches Vorgehen.
Also was der Fonds da macht, das definitiv, ja.
Ja.
Aber das haben Experten von Anfang an gesagt eigentlich, als er sich da eingekauft hat.
Es ist ziemlich krass.
Hat sich auf gut Deutsch die Pest selbst ins Haus geholt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, so ungefähr kann man das sagen.
Naja, wunderbar.
Ich weiß ja nicht, wie das da läuft. Ich schätze mal nicht, dass 7&i Holdings dann zur Regierung läuft und sagt, hilf uns mal bitte da, ne?
Nein, also die sagen tatsächlich, oder es besteht Interesse tatsächlich am Verkauf. Es wird sich jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich zeigen. Aktuell sagt aber jeder Marktbeobachter, das wird verkauft.
Okay, kommt das japanische Kartellamt da nicht her und sagt, wir müssen das erstmal überprüfen?
Ja, doch, machen sie ja gerade.
Okay. Okay, dann wenigstens weiß.
Also das passiert durchaus, aber ja, man kann davon ausgehen, dass es eine Übernahme geben wird.
Was sagt so die japanische Bevölkerung dazu?
Map. Die haben gerade ganz andere Sorgen, weil die kämpfen ja weiter noch über Preissteigerung.
Achso, denen ist es im Prinzip egal. Ja, na gut, ich finde es interessant.
Ich kann es ja nicht sagen, ich habe keine Stimmen aus Japan bisher dazu gehört, weil, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für die so groß interessant sein soll. Solange die Preise nicht noch weiter steigen, ist denen das, glaube ich, völlig egal.
Wobei, das 7-Eleven gibt es ja auch in Amerika, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja.
Und wollten die nicht auch nach Deutschland expandieren?
Ja, die Expansion ist momentan noch nicht vom Tisch, aber es ist bisher nicht weiter passiert.
Das könnte ja größere Auswirkungen haben, als wir uns das vielleicht gerade so vorstellen könnten.
Ja, das ist wirklich ein Riesenladen. Ich meine, Bei uns sind viele Supermärkte und Discounter hängen irgendwie in einer Gruppe drin, deswegen ist es nicht so einfach. Aber wenn wir sowas nehmen wie Norma, das glaube ich eigenständig ist, ne?
Keine Ahnung.
Norma ist glaube ich eigenständig.
Die erwirtschaften so 4,5 Milliarden in einem Jahr. Und das Ding hier erwirtschaftet 60 Milliarden. Also das ist mehr als 10-mal so groß. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist,
also ich sag mal so, es wäre zumindest ein ernsthafter Konkurrent für Rewe und Edeka.
Ja, das sind Brocken, sind das.
Naja, klar. Naja, wir werden sehen. Also ich meine, ich würde mich freuen, wenn die nach Deutschland kommen würden, weil wir könnten tatsächlich mehr Unternehmen auf dem Markt gebrauchen.
Ich finde, wir könnten mehr Supermärkte gebrauchen, die mal länger offen haben. Also Supermärkte.
Hat bis 0 Uhr auf, reicht das?
Bitte was?
Meine hat bis 0 Uhr auf, reicht das?
Also schon mal ein Bonus, sowas habe ich bei mir gar nicht.
Ich auch nicht. Also ich glaube, so das Maximalste, was man bei uns hier findet, sind 20 Uhr und das auch nur an einem Freitag noch.
Leute,
oder Samstag.
Ich habe hier innerhalb von 3 Kilometern 4 Rewe und alle haben bis 0 Uhr auf.
Großstädter.
Wollte ich gerade sagen, buh.
ja, ist ja gut. Ihr müsst aber auch bedenken, Köln ist die Heimbasis, ne?
Stimmt auch wieder. Ich meine, wir sind so ein Kaffee im Prinzip. Bei uns machen selbst die Tankstellen-Shops abends zu, teilweise.
Yep.
Wir haben nicht mal 24 Stunden Tankstellen. Das ist schon witzig
genug.
Dafür
habt ihr aber abends wenigstens Ruhe.
Kommt drauf an.
Ja, so laut wie bei mir ist es garantiert nicht.
Nee, also Karneval, Zumta, Humta und etc. haben wir definitiv nicht.
Nein, der normale Straßenverkehr reicht schon. Vor allen Dingen samstags, das feiernde Partyvolk ist immer sehr lustig. Dann hast du noch um 5 Uhr, ist es laut. Ach, ich liebe es. Und ja, ich wohne nicht gerne hier. So, Thema abgehakt. ab zum Thema Tourismus, denn er hat neue Tourismuszahlen. Japan hat im Juli einen neuen Besucherrekord aufgestellt, denn es sind 3,29 Millionen Menschen ins Land gereist. Das sind mal eben 41,9% mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Monatsrekord. Tada!
Es reißt nicht ab, trotz der Hitze, ne? Also, ja, es ist nicht einfach, nach Japan zu fahren. Es ist eher eine Herausforderung.
Ja, und vor allem bleibt es eine Herausforderung, denn die Hitze, also heute hat die JNTU, die JMA ihre 3-Monats-Prognose herausgegeben und die besagt halt, es bleibt heiß und zwar locker noch mit im Oktober mit rein. Mhm. Heißt, ich habe es auch vorprogrammiert und so schnell wird es da keine Abkühlung geben. Mal davon Scholli. Abgesehen, dass schon der nächste Taifun dann nach Japan unterwegs ist und nächste Woche eintritt.
Es ist auch Taifun-Saison, oder? Hat die schon angefangen? Ja, oder? Rein theoretisch? Ja,
aber im Juli waren es tatsächlich recht wenige. Jetzt geht's auf einmal Schlag auf Schlag.
Ja, aber man sollte das vielleicht erwähnen, nicht, dass die Leute aus allen Wolken fallen, wie Taifun? Nein, jetzt ist Taifun-Saison und damit muss man leider als Tourist auch rechnen, dass das passiert.
Genau. Ja.
Aber meistens tun die nicht so viel Schaden wie, also die ganz großen Monster, die sind recht selten.
Ja, Gott sei Dank. So, auf jeden Fall ist es halt so, dass zwischen Januar und Juli insgesamt 21,7 Millionen Touristen Japan besucht haben. Und damit wurde die 20-Millionen-Marke so schnell wie noch nie zuvor überschritten. Mhm. Übrigens, aus Deutschland reisten in diesem Zeitraum 180.000 Menschen nach Japan. Das sind auch immerhin 43,3% mehr als im Vorjahr. Aber eigentlich ganz schön lächerlich.
Ja, ach Gott, trotzdem.
Ne? Im Juli reisten übrigens 22.700 Menschen aus Deutschland nach Japan. Und das sind auch immerhin 19% mehr als im letzten Jahr. Aber wie gesagt, im Gegensatz ja zum Beispiel zu Südkorea oder so, immer noch sehr wenig. Also, liebe Deutsche, strengt euch mal ein bisschen an, ne?
Ja, wenn es ein bisschen billiger wäre, wäre das nicht so ein Problem, ne?
Meine Güte. Können wir auch anstellen.
Weißt du, der Flug ist halt schon eine Herausforderung. Also, selbst wenn du einen Direktflug hast, bist du 12 Stunden da drin am Hocken und es ist ein gutes Stück von deinem ganzen Budget für den Urlaub, ne? In Japan, das ist zwar nicht das Billigste, aber das kann man verschmerzen, aber der ganze Flug hin und zurück, ne?
Wir sind halt nicht Amerika und wir sind leider auch nicht China. Die haben es recht bequem mit dem Flug.
Das stimmt allerdings. Nein, der Flug ist tatsächlich schon eine sehr große Herausforderung, weil 2 Stunden im Flugzeug sitzen hört sich leichter an, als es ist. Mhm. Spaß macht das nicht unbedingt. Und als Familienausflug eignet sich das auch nicht unbedingt.
Nein. Und wenn du sparen möchtest, dann fliegst du Umweg und dann bist du 16 bis 24 Stunden unterwegs.
Richtig.
Wenn der Flieger pünktlich ist, das muss man dazu auch noch rechnen, weil, naja.
Aber man muss auch noch dazu sagen, Japan lohnt sich als Reiseziel schon. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Ja.
Es ist ein tolles Reiseziel, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben.
Ich sag dir, wenn sie einen Teleporter finden würden, dann werden mehr Leute nach Japan reisen. Ne? Auf jeden Fall.
Bestimmt. Naja, es gibt Japan ja für jeden Geschmack was, ne? Es gibt was für Technik-Nerds, für Otaku, es gibt halt für Leute, die mehr so traditionelle Sachen mögen. Also es ist ja für jeden Geschmack was dabei und auch vor allem für jede Preisklasse, ne?
Ja, aber ich glaube, beim Beamen, da wird es dann kompliziert, weil Massentourismus lässt grüßen. Aber Japan will ja bis 2030 jährlich 60 Millionen Menschen anlocken. Hat also noch ordentlich zu tun, scheint sein Ziel aber doch näher zu kommen, muss aber halt noch den Arbeitskräftemangel und die negativen Auswirkungen des Massentourismus bekämpfen. Ne?
Weißt du, vor ein paar Jahren waren es noch 40 Millionen, aber da haben sie gleich mal das Ziel schön aufgestockt, als sie gesehen haben, wie das hier wieder losging.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich meine, es ist halt eben wichtig für die Wirtschaft und wenn der Rest nicht läuft, fix, das sollte laufen.
Ja, also, wenn sie erstmal die Marke von 40 Millionen geknackt haben, dann wird's lustig, dann kommen sie langsam an unsere Zahlen ran, ne? Dann machen sie uns Konkurrenz.
Oh.
Schiu, schiu.
Ich weiß auch nicht, wo sie Leute dann irgendwann stapeln wollen, aber das wird halt auch noch sehr interessant. Gut, man will sich ja ein bisschen mehr den gehobenen Tourismus zuwenden und so weiter, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Aber trotzdem ist halt eben einfach das Problem, Japan ist gerade für Europäer einfach weit, weit weg.
Yes, yes.
So auch, wie gesagt, wenn es sich tatsächlich wirklich lohnt. Also das muss man ehrlich sagen. So, weil wir gerade beim Tourismus sind. Wir haben euch ja vor noch nicht allzu langer Zeit erzählt, dass die Stadt Fuji-Kawaguchiko, oder wie die heißt, einen Sichtschutz vor einem beliebten Fotospot aufgestellt hat, von dem man halt den Fuji sehen konnte, weil die Touristen in Scharen dahingelaufen sind und wirklich böse Probleme gemacht haben. Dann hatten wir euch erzählt, der Sichtschutz hat schon Löcher. Was ja irgendwie klar war. Und jetzt hat man den Sichtschutz nach nur 3 Monaten wieder abgebaut und damit den Blick auf den Fuji wieder freigegeben. Denn als Vorsichtsmaßnahme wegen einem Taifun wurde er entfernt. Und ja, jetzt hat man gesagt, ach ja, gut, stellen wir jetzt erstmal nicht mehr hin.
Ja, es ist nicht so, dass man faul gewesen wäre. Der Sitzschutz hat schon sein Ziel erreicht. Es gab keinen Andrang mehr da, keine Menschenmassen in großer Weise.
Nein, das nicht. Aber man sagt halt auch, okay, ne, wir sind bereit, das Ding wieder aufzustellen, auch wenn es halt nicht wirklich viel nachher gebracht hat, weil es ja ständig durchlöchert war. Man musste auch einmal die Farbe ändern, damit es halt besser reinpasst in die Landschaft und so weiter und so fort. Aktuell scheint der Fotospot aber nicht mehr überrannt zu werden tatsächlich. Also ein bisschen hat es was gebracht, immerhin.
Ja, also muss man halt ausprobieren. So viele unterschiedliche Gegenden in Japan versuchen auszuprobieren, wie sie mit den Touristen irgendwie zu Streit kommen, ne? Und ja, wenn es nur so ein Sichtschutz ist, den du mal für ein paar Monate aufbaust und dann wieder abbaust, bis die Gemüter sich sozusagen abgekühlt haben, weil das ist ja auch so eine Art von zyklischer, wellenartiger Kram mit den ganzen Instagram-Touristen. Ne? Das ist gerade heiß ja. Und dann kommen sie alle hin da.
Ja, definitiv.
Ja. Na, dann funktioniert es ja. Ist dann gut. Aber frag mich, ob es dann zum Standard wird. Ob sie schon in jeder Präfektur, die so ein Problem damit haben könnte, dann den Sichtschutz im Rathaus haben und nur darauf warten, dass er ausgefahren wird.
Naja, man muss dazu bedenken, das Ganze ist auch ganz schön teuer.
Ja.
Das Ding kostet Geld, dann muss das Teil ja auch gepflegt werden. Das kostet Geld, aufstellen, abbauen ist auch nicht umsonst. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt gerade so gut bei der Bevölkerung ankommt, wenn man dafür die ganze Zeit Geld rausschmeißt.
Ja, aber andererseits kann man ja auch sagen, wäre es denn besser, wenn die Stadt für die Schäden Geld rausschmeißen muss, die Touristen verursachen?
Das Schlimme sind ja eher die Unfallgefahr vor allen Dingen.
Ja, weil sie bei dem Ding hier auch den Leuten auf die Dächer geklettert sind, um Fotos zu machen. Das ist
ja, und da ist auch noch eine Straße, ja, die man vielleicht also als Autofahrer zum Schluss nicht mehr befahren konnte. Ja. Also das ist schon heftig. Und da muss man ganz ehrlich sagen, manchmal haben Touristen einfach echt eine gewaltige Schraube locker. Egal, aus welchem Land die jetzt kommen, aber das ist also aua. Naja. So, was auch aua ist, ist, ja, TEPCO hat eigentlich am Donnerstag gesagt, hey, wir starten jetzt mal eine Probebergung von geschmolzenen Brennstäben aus Fukushima Daiichi, also dem havarierten Atomkraftwerk, und hat das gute Stück, hat den Test allerdings doch wieder abbrechen dürfen, weil, tada, es gab Probleme mit dem Roboterarm. Mal wieder.
Ja.
Das ist jetzt Verschiebung Nummer 4.
Der hat noch nicht mal ein einziges Stück da rausgeholt. Ich glaube, der hat sich noch nicht mal abgesenkt. Die haben den hingestellt, nee, haben nicht angefangen, ihn in Betrieb zu nehmen und dann gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Und Abbruch.
Naja, noch, nein, tatsächlich noch schlimmer. Die haben ihn aufgebaut und festgestellt, da stimmt was nicht.
Oh, okay.
Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, nee, lassen wir und haben es mal wieder gestoppt. Tada. Also das Ganze sollte ablaufen mit einem Greifarm, der 20 Meter lang ist und am Ende halt eben so ja, typische Robotergreifer hat. Und die ganze Bergung hätte tatsächlich, und wohlgemerkt von einigen Gramm, 2 Wochen gedauert. Tja, und das ist halt wieder schiefgelaufen.
Ach Mensch, das, die haben aber auch ein Pech, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ist es Pech?
Ja.
Ich weiß nicht. Also okay, es ist ja nicht unbedingt in ihrem Sinne, sich andauernd zu blamieren, aber
es ist eigentlich noch nicht mal denen ihre Schuld, muss man in dem Fall tatsächlich sagen, weil die haben den Arm nicht entwickelt. Das war Mitsubishi und noch irgendein Unternehmen zusammen.
Okay.
Insofern ist das nicht denen ihre Schuld tatsächlich. Es ist aber trotz allem ein Problem, weil es einfach schon die 4. Verschiebung ist und damit drückt der Stilllegungsplan immer weiter nach hinten.
Ja,
also man liegt ja jetzt schon mittlerweile 3 Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ne?
Doch, schon, ich wollte schon fragen. Ne? Das ist jetzt schon einige Jahre zurück. Ne?
Ja, hinzu kommt, und das ist halt auch ganz wichtig, man weiß gar nicht, wie es im Reaktor 1 und 3 aussieht, weil ja, da kann man halt nicht reingucken, logischerweise. Und man geht eigentlich nur von aus, dass man zumindest den Test im Reaktor Nummer 2 machen kann, weil das da wahrscheinlich nicht ganz so schlimm aussieht. Aber wie es wirklich aussieht, weiß man nicht.
Manchmal ist es für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass man da gar keine Möglichkeiten hat, da reinzuspicken.
Ja, also es waren schon Kameras drin, aber die haben halt nicht sehr viel gezeigt, außer, alles kaputt.
Ja, okay.
Was jetzt irgendwie kein Wunder ist. Ich meine, hallo, das Ding ist, ja.
Aber wir haben doch so viel nützliche Technologie heute, was man als Robotertechnologie auch bezeichnen könnte. So Wegwerfdrohnen könntest du doch bestimmt benutzen und dann über drahtlose Funkverbindungen dann Bilder zu schicken. Aber irgendwie, vielleicht stelle ich mir das einfacher vor. Als
ja, das ist tatsächlich schwieriger. Das funktioniert nämlich tatsächlich nicht. Also es ist alles nicht ganz so einfach, insbesondere weil man halt auch nicht mal eben händisch da rein dackeln kann. Funktioniert ja logischerweise nicht. Nee. Und natürlich ist zum Beispiel der Greifarm auch was völlig Neues. Was gab es halt bisher noch nicht. Und das muss halt eben erstmal vernünftig entwickelt werden. Schwierig und klappt anscheinend auch nicht wirklich.
Ach, ich hätte mir echt gewünscht, dass das funktioniert und dass man da jetzt endlich vorankommt. Ich meine, es ist ja niemandem geholfen, dass das so lange dauert.
Als das Unglück passiert ist, war ich noch in meinem Studium in der Japanologie. Gute Güte.
Ja, das ist so eine Sache. Das sind so eins der Vorfälle weltweit, wo ich halt dachte, aber gucke ich mir gerade einen Film an oder was?
Ja, das bleibt wahrscheinlich in noch Generationen im Gedächtnis. Hoffentlich auch, weil sollte auch eine Warnung sein. Ne?
Ja, natürlich. So, anderes Thema. Wir hatten ja mal darüber erzählt, dass ältere Menschen sich sogenannte lebenslange Unterstützungsleistungen holen. Also es gibt immer mehr Firmen, die das anbieten, meistens Versicherungen. Und es geht halt darum, dass gerade alleinstehende ältere Menschen rundum versorgt sind. Heißt also zum Beispiel, wenn sie in einem Altenheim müssen, gibt es halt jemanden, der die Kaution dafür übernimmt, die halt notwendig ist. Oder wenn man verstirbt, dass man sich um den Nachlass kümmert und so weiter und so fort. Was übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man zum Beispiel im Alter neu mieten möchte, denn die meisten Vermieter achten tatsächlich mittlerweile darauf, weil die halt einfach nicht nachher dastehen wollen und das erledigen müssen, weil es sonst nämlich tatsächlich ihnen zufällt als Aufgabe. So, diese Leistungen sind natürlich dementsprechend auch teuer. Das Problem ist, dass es aber immer mehr Beschwerden über solche Unternehmen gibt, die das anbieten, weil entweder werden Leistungen nicht gezahlt, trotz vertraglicher Festlegung, oder das Geld wird veruntreut und die Firma geht mal eben pleite.
Meine Güte, da brauchst du eine Versicherung, um dich abzusichern vor der Versicherung, die du absicherst.
Ich wollte gerade sagen, well, that escalated quickly.
Ja. Naja, gut, das war aber eigentlich mit zu rechnen, muss man leider ganz ehrlich sagen.
Ich meine, ist das, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, weil ich selber nicht viele private Versicherungen in meinem Leben abgeschlossen habe oder Leute kenne, die abschließen. Ist in Japan das öfters so, dass da viele Faule dabei sind oder ist das hier eine besondere Ausnahme?
Ja, das ist, also ich kann jetzt nicht sagen, ob in Japan viele Faule dabei sind. Ich meine, Faule haben wir hier in Deutschland auch genug, weiß Gott, ne? Aber hier ist es halt tatsächlich so, gerade in diesem Bereich sind sehr viele dubiose Anbieter unterwegs. Also es gibt zum Beispiel Kautionsbüros, nennen sich die, die halt die Kautionen beim Umzug oder so übernehmen. Mhm. Und die sind extrem dubios. Da gibt es ganz, ganz wenige, nur also richtig seriöse Anbieter. Und davor wird auch gewarnt, wie nichts Böses. Und da versenkt man, wenn man Pech hat, auch richtig viel Geld. Und das scheint hier in der Branche genauso zu sein.
Ja, logischerweise auch je größer der Markt, desto größer die Chance, dass da irgendwelche nicht so vertrauenswürdige Leute rumspringen. Und Japan hat halt sehr viele ältere Leute, ne?
Ja.
Ja, und das ist gefundenes Fressen, ne? Das haben wir auch schon bei anderen betrügerischen Maschen
richtig
gesehen.
Und da halt immer mehr Menschen, also gerade ältere Menschen, alleinstehend sind und überhaupt keine Angehörigen haben, naja, ist es für sie halt eben eigentlich die einzige Möglichkeit, im Notfall abgesichert zu sein.
Meine Güte, da wäre doch ein System mit staatlicher Hilfe eine Sache. Ich meine, nicht, dass es automatisch vom Staat hier alles übernommen wird, sondern dass der Staat sozusagen so einen Dienst anbietet, ne, dass du privat einzahlst und dann privat wieder rauskriegst. Ne?
Ja, und jetzt kommt das Problem. Das ist tatsächlich im letzten Jahr von Kishida versprochen worden, denn es gibt tatsächlich kaum behördliche Hilfe für ältere Menschen in Japan. Problem ist halt, er hat es versprochen, und dabei ist es dann geblieben.
Also, so wie immer.
Naja, man hatte genug mit einem Spendengeldskandal zu tun, ne? Da war halt keine Zeit für die Bevölkerung, das muss man verstehen.
Ja, das ist aber auch ein Grund, warum er viel Unbeliebtheit gefarmt hat, der gute Mann, ne? Weil halt ein Demografieproblem in Japan etwas ist, das sehr stark gedrückt hat, besonders in den letzten Jahren, je mehr die Zahlen eindeutig wurden und dass nichts getan wurde in keinem demografischen Sektor, oder? Eigentlich gar nichts.
Nee, gar nicht. Es wurde halt sehr viel versprochen und natürlich, klar, bei der Geburtenrate gab es dann auch schon ein bisschen konkretere Maßnahmen, auch wenn keiner weiß, wie die bezahlt werden sollen. Aber es hat halt bisher gar nichts geholfen und man ich muss ganz ehrlich sagen, die Regierung hat immer den Hang dazu, sich nur auf ein Problem zu konzentrieren und leider die andere Seite des Problems, in dem Fall die ältere Menschen, einfach gnadenlos zu vergessen. Also man hat hier und da natürlich schon gesagt, hier, das sind Maßnahmen, die hätten wir ganz gerne, aber wie gesagt, umgesetzt wurde noch nichts. Weil einfach auch grundsätzlich bei den ganzen Maßnahmen Ideen vergessen wird, Leute, ihr braucht dafür Personal. Viel Spaß. Und da wären wir dann wieder beim Arbeitskräftemangel und ja, doof gelaufen.
Ja, es ist auch ein Riesenproblem, wenn sich solche Dienstleister als ja wirklich eine eigentlich eine Verarsche herausstellen. Ne? Wenn dein Geld, das du da angespart hast, dann weg ist, wenn du dann umgerechnet, was weiß ich, 15.000 bis 20.000 Euro angespart hat oder sagen wir mal ein ganzer Bausparplan, ne, wie bei uns, ne? Wenn das alles weg ist, dann dann werden sich die Leute auch hüten, in Zukunft das massiv zu machen, sondern werden das Geld lieber bei sich zu Hause im Sparstrumpf behalten. Und das will ja die Japan nicht. Der will ja, dass die Leute das mehr investieren in Wirtschaften etc., dass es sich bewegt, das Geld. Ne?
Ja, aber vor allen Dingen ist ja auch das Problem da, du brauchst halt, wenn du in ein Altenheim musst, weil du zum Beispiel dich nicht mehr selber versorgen kannst, musst du eine Kaution hinterlegen. So, normalerweise übernehmen das, wenn du das Geld nicht hast, eben die Verwandtschaft. Und ist die Verwandtschaft nicht da, ja, hast du keinen. Und da hilft dir auch ein Sparstrumpf nicht, weil dann hast du einfach schlicht und ergreifend kein Geld dafür. Und musst dann zusehen, wo du bleibst. Da gibt es ja keine Hilfe. Und das ist das Schlimme daran. Oder reicht ja schon, deine Wohnung wird zu teuer und du brauchst eine neue, ne?
Ja, das sind die einfachen Dinge, ne?
Ganz genau, die einfachen Dinge. Und dann kommt ja noch hinzu, dass viele dieser Menschen ja vereinsamen. Und dagegen wollte auch gerade Kishida was unternehmen. Weil das ist ein Riesenproblem, dass die Menschen einfach keine sozialen Kontakte mehr haben. Und ja, Happy Birthday hat auch wieder nicht funktioniert.
Ja, vor allem, dass man das so lax behandelt, ne? Dass man sagt, oh, ja, wir machen irgendwas und dann schauen wir mal. Und das ist dann auch alles gewesen, ne?
Ja, weil das grundsätzlich Politiker oder Menschen entscheiden, denen dieses Problem nie treffen wird.
Ja, das sowieso. Ist doch immer so, ne? Ja. Warum und soll ich mich drum kümmern? Es kann mir ja egal sein, auf gut Deutsch.
Ja, ganz genau, das ist das Problem. Bis es sie dann doch mal treffen sollte, dann ist das Geschrei natürlich noch größer, versteht sich, ne? Das erlebt man ja ständig eigentlich. So, nächstes Ding. Selbst wenn ihr nicht in Japan wart, aber ihr könnt euch ja ausmalen, es gibt ja Außengastronomie. Auch in Japan logischerweise, ne? Das sieht man ja hier auch. Also bei mir zum Beispiel hat eine Eisdiele draußen aufgebaut. Ein Thailänder, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, das ist irgend so eine komische Pampe aus der Türkei, schmeckt wahnsinnig lecker, ist auch vegan, aber jedenfalls hat der das auch und so weiter. Es säumt sich hier die ganze Straße runter. Ist in Japan eigentlich gar nicht so üblich. Mittlerweile breitet sich das aber auch aus. Nur, es ist illegal. Und das finden Einwohner wiederum nicht so toll und die Behörden natürlich auch nicht. Und das führt immer mehr zu Problemen in Japan.
Also im Endeffekt, sie stellen einfach Stühle und Tische draußen vor ihr Geschäft, obwohl sie keine Erlaubnis dafür haben. Und dann stehen sie da stehen die Leute auf der Straße auf einmal dann, ne?
Ja, also in der Regel sitzen sie Gott sei Dank auf der Straße. Aber ja, genau. So, natürlich ist das Problem, es ist laut. Das finden die Einwohner wiederum nicht lustig. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil das geht dann auch mal eben eine halbe Nacht. Und ja, toll ist es natürlich nicht. Man muss aber auch dazu sagen, ein bisschen ist die Regierung auch schuld, denn während der Corona-Pandemie hat das Ganze durch Fahrt aufgenommen, denn damals hat die Regierung das Essen im Freien gefördert, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Und das hat sich jetzt halt ein bisschen durchgesetzt. Und es ist auch tatsächlich so, dass mittlerweile für viele Restaurants das ein Überlebensfaktor ist. Also wenn sie das einstellen, befürchten wahnsinnig viele, dass sie keine Umsätze mehr machen werden. Klar, ich meine, es ist gerade brandheiß in Japan. Da möchte ich auch nicht gerne drin in so einer verklappten Bude sitzen und fröhlich im Schweiß triefend mein Essen genießen.
Ja. Ganz ehrlich, ich sehe da sogar kleine Parallelen zu New York. In New York war es in der Pandemiezeit auch so seltsam, dass Restaurants draußen irgendwie Betrieb machen konnten, aber drinnen nicht. Mhm. Und dann haben sie irgendwie so behelfsmäßige kleine Papphäuschen draußen aufgebaut, teilweise mitten auf der Straße. Und dass das danach auch noch einfach so stehen geblieben. Und da kam anscheinend auch die Stadt nicht hinterher, den Kram zu beseitigen, obwohl es den Verkehr behindert hat. Also ja, schräge Angelegenheit, dass wir da noch was haben, was übrig geblieben ist von der Corona-Pandemie.
Ja, und was wir hier auch erleben, ist halt, dass die Polizei zwar versucht, dagegen vorzugehen, vor allem mit regelmäßigen Patrouillen und Verwarnungen, Das hilft doch nicht wirklich. Also klar, man wird verwarnt, dann räumt man den ganzen Kram sich mal kurz rein, am nächsten Tag steht es halt trotzdem wieder da. Problem ist für mich, die Polizei hat gar nicht genug Personal und vor allen Dingen auch rechtliche Mittel, um eben diese Verstöße konsequent zu ahnden.
Ja, da muss man sich irgendwie anders engagieren, ne? Engagieren.
Tja.
Aber wie?
Schwierig, ich mein, schwierig.
Du kannst ja nicht einfach mit dem Bulldozer herkommen und sagen, jetzt muss das erstmal alles weg hier.
Ach, ja, vor allem, das ist, ich finde, das hört sich so furchtbar deutsch an. Oder bin ich die Einzige, die sich das fühlt? Weil eigentlich, theoretisch gut, ja, der Lärm, der stört halt besonders abends, aber sonst so generell stören doch Tische und Stühle, wenn sie auf dem draußen stehen, nicht wirklich den Leuten, wenn sie ja, jetzt ordentlich stehen.
Moment, da muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Es hat mehrere Probleme. Natürlich, klar, laut ist eine Sache, das halten wir fest. Aber es gibt auch noch ein Sicherheitsproblem, denn nehmen wir mal an, da fängst du an zu brennen. Ist ein bisschen blöd, wenn die Feuerwehr nicht durchkommt. Und es gibt auch Zugänglichkeitsprobleme, denn die stellen halt wirklich einfach alles voll.
Ja, das meine ich ja. Also man könnte, man könnte sich ja irgendwie einigen. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Deutschland ist, du darfst theoretisch Tische raufstellen, aber nur innerhalb einer gewissen Breite. Also du darfst irgendwie nicht den Fußgängerweg blockieren. Es ist super kompliziert in Deutschland, also hier in was da gilt.
Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, haben sie es so gelöst, die haben einfach Parkplätze genommen.
Ja, das kann man ja auch machen. Das gehört den Leuten ja sowieso, ne?
Oh, macht es vielen Parkplätzen und tut das mit weißer Farbe auf der Straße abmarkieren und dann funktioniert
es. Nee, es sind Parkbuchten, die sie hier genommen haben.
Ach, Parkbuchten, die Ausfahrten oder wie?
Nee, ja, also.
Ach so, okay, ja, ich weiß,
was du meinst. So Parkplätze halt, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Die haben sie hier halt bei den Restaurants genommen und da haben sie dann einfach mit Zaun und so weiter abgesperrt und fertig. Sind dafür ein paar Parkplätze für Flöten gegangen. Hatte die Stadt Köln halt so erlaubt und ich finde, das ist zum Beispiel eine sehr gute Idee.
Ja, also eigentlich, worauf ich hinaus wollte, dass man, wie du schon meintest, nicht einfach alles platt bulldozern soll, sondern dass es vielleicht cleverer wäre, einen Kompromiss zu machen. Weil ich meine, das tut auch dem Tourismus generell gut. Wie du halt schon meintest, niemand hat Lust, irgendwo in einem kleinen, stickigen Restaurant zu vergammeln.
Ja, auf der anderen Seite kann ich, wie gesagt, wegen dem Lärm die Einwohner verstehen, wegen der Sicherheit sowieso, aber vor allen Dingen auch andere Geschäftsinhaber, die halt eben am Morgen da stehen und sich denken, ja, danke schön, jetzt kommt wieder keiner in meinen Laden rein, weil einfach alles zugestellt ist. Das geht natürlich nicht.
Ja, aber man könnte es dann auch extra für die Außenbezirke andere Zeiten sozusagen machen, die eingehalten werden müssen. Da musst du die Polizei nur einmal am Tag abends kontrollieren, dass die das einhalten und nicht andauernd irgendwie sonst, ne?
Das stimmt.
Ja, also ich bin ja schon, kann man lösen, das Problem.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, im Stehen geht's doch auch. Also warum soll es nicht im Sitzen funktionieren? Ist ja nicht so, dass das Stehen draußen essen nicht eine Tradition in Japan eigentlich ist, weil es gibt unheimlich viele, zum Beispiel kleine fahrbare Rahmengeschäfte. So, wie nennt sich die?
Ach, die haben so einen ganz speziellen Namen. Ich finde die so wunderbar charmant.
Ja, also im Prinzip ein Restaurant auf Rädern, kann man ganz ehrlich sagen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist die Yatai, die Imbissbuden da.
Ja, irgendwie so. Ja, ne? Und die machen ja abends dann halt auf, um eben die Nachtschwärmer zu erreichen und stehen dann da auch eine ganze Nacht rum. Und da sind dann auch immer ganz viele Menschen und das läuft halt alles im Stehen ab. Ich meine, warum soll man nicht sitzen? Obwohl, und ja, diese Restaurantarten haben übrigens extremen Charme. Ja. Ich glaube, besser essen kannst du auch gar nicht in Japan. So, anderes Ding. Japan hat mehrere Dialekte. Also das Japanisch. Logisch haben wir ja auch, ne? Wir haben ja Bayerisch, Sächsisch
und auch. Ach, sind noch viel komplexer. Das ist ja das, was die Leute kennen.
Ja, ich sage ja, und dann haben wir noch ein paar regionale und so weiter und so weiter und so weiter. Bei den meisten kriegt man einen Lachanfall. Tut mir leid, liebe Sachsen, es tut mir wirklich leid, aber über Sächsisch fange ich mal an zu lachen. Ich weiß auch nicht warum. Japan, da ist es ähnlich. Es gibt aber natürlich das Standardjapanisch und das wird immer dominanter und dadurch gehen halt immer mehr Umgangssprachen oder Dialekte oder wie man das auch immer nennen will, halt langsam flöten. Und immer mehr, und das bildet sich in Japan immer mehr kleine Grüppchen heraus, die halt versuchen, den besonderen Dialekt in bestimmten Regionen zu erhalten.
Ja, ich habe da schon von gehört, von der Art und Weise, wie die da rangehen wollen. Das ist sehr wissenschaftlich, ne? Die haben so ein System, das in den USA sich bewährt hat, dass sie so einen Lehrer und einen Schüler haben. Also nicht irgendwie eine große Unterrichtsklasse, sondern erstmal jemanden, der wirklich von einem Einheimischen den Dialekt gut lernt. Jemand, der sich auskennt mit Sprache und etc. Ja. Und der es dann in irgendeiner Art und Weise dann zu Papier bringen kann.
Ja, also es ist halt so, es liegt vor allen Dingen natürlich am Fernsehen, muss man ganz ehrlich sagen, weil Fernsehen, ja, klar, gibt Standardjapanisch. Und dann ist es halt eben auch so Sachen wie zum Beispiel, man passt sich ein bisschen an der Sprache an, damit halt eben die Kinder es bei der Arbeitssuche oder im Studium oder so weiter leichter haben und eben keine Nachteile durch, weil sie einen Dialekt zum Beispiel sprechen. Und übrigens laut UNESCO ist es tatsächlich so, dass 8 Dialekte Japans mittlerweile auf der roten Liste der weltweit gefährdeten Sprachen draufstehen.
Ja. Ja, stimmt, wir hatten ja letztens einen sehr interessanten Artikel dazu, ne, dass auch besonders auf diesen kleineren Inseln diese Sprachvarietäten vom Aussterben bedroht sind, obwohl die sehr faszinierend sind, weil die eine sehr, sehr lange Geschichte haben und theoretisch noch nicht mal eigentlich vom richtigen Japanisch irgendwie abstammen. Also das ist eine ganz interessante Kombination, wie die zustande gekommen sind.
Ja, genauso wie die Okinawa-Sprache, ne? Mhm. Ist ja auch nicht wirklich japanisch.
Richtig.
Und eigentlich, ich habe immer sehr positiv im Hinterkopf das, was bei uns gemacht wurde mit den Asterix und Obelix-Comics. Ne? Das ist ja, die in jedem Dialekt, in jedem wichtigen Dialekt bei uns gibt.
Ich habe das und so gefeiert, dass sie im Plattdeutsch rausgekommen sind, ne?
Ja,
war das schön.
Das ist wunderbar. Und eigentlich ist sowas, wäre doch auch ideal für Japan. Die haben doch so viele Comics, die auch in der ganzen Bevölkerung funktionieren. Das sind jetzt dann so Sachen für die Familie, wie zum Beispiel Chibi Maruko-chan oder sowas, ne? Oder Shin-chan. Mhm. Aber die in allen möglichen Dialekten rauszubringen, ich bin mir sicher, die Verlage würden da einen Spaß dran haben und auch Geld mitmachen. Das sollte die vielleicht die Regierung auch mal fördern.
Ja, sowas. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass der Dialekt halt weiter ausstirbt. Mhm. Das ist halt immer nur so ein Tropfen vom heißen Stein, weil man muss sich anpassen. Man hat ja keine Chance. Jetzt in dem Fall, wovon wir hier reden, da geht es um eine Insel. Und die sagen halt, ja, wir passen uns an, weil wenn unsere Kinder auf dem Festland nun mal übersiedeln, weil sie da eben Arbeit finden, was sie hier nun mal nicht tun, dann müssen sie da Standardjapanisch sprechen. Und damit sie sich halt nicht so kompliziert umgewöhnen müssen und so weiter und halt eben keine Nachteile haben, geht man halt auf das Standardjapanische. Und dadurch sterben automatisch Dialekte aus. Das erleben wir bei uns genauso. Ich meine, klar, Bayerisch und Sächsisch werden nicht so schnell aussterben, das ist klar. Aber nehmen wir Plattdeutsch zum Beispiel. Plattdeutsch stirbt langsam aus.
Das stimmt. Ich habe erst letztens ein Seminar zum Thema Dialekte und so in Deutschland und auch in den Bundesländern besucht. Und es ist sehr interessant, dass es da wirklich eine extrem große Vielfalt gibt. Aber halt vieles halt ausstirbt, zum Beispiel wie das Sorbische. Frag mal jemanden, der weiß, was Sorbisch ist. Aber es sind halt sehr, es gibt halt immer noch diese kleinen Gruppen, was halt auch in Japan der Fall ist, die wirklich sehr dafür kämpfen, dass diese Sprachdialekte erhalten bleiben, weil sie sind halt wichtig, weil sie halt auch oft mit gewissen kulturellen Besonderheiten verbunden sind und auch ein Stück Geschichte von Japan sind, weil wenn das weg ist, dann bricht das halt auch weg und das ist halt immer schade, ne?
Ja, das ist so, als wenn das Sorbische bei uns wegbricht, bricht ein Teil unserer Kultur weg.
Ja.
Und das ist in Japan halt auch so, nur dass Japan durch die Inseln das Ganze sogar noch ein bisschen schlimmer ist eigentlich, weil da ist es verbreiteter, sage ich jetzt mal. Und natürlich geht ein Teil der Geschichte dadurch verloren.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn vor allem die Regierung der macht, also zum Beispiel so Sprachkurse fördern oder auch gemeine, weiß ich nicht, sowas wie Stammtische oder allgemein so ja, kleine Vereine.
Aufhalten kannst du das leider nicht.
Nee, leider nicht.
Das muss man auch ehrlich sagen, es wird zwangsläufig irgendwann soweit sein, dass diese Dialekte aussterben, genauso wie das, wie gesagt, bei uns passieren wird. Denn irgendwann gibt es einfach nicht mehr genug Menschen, die bereit sind, das auch lernen zu wollen und auch benutzen zu wollen, wohlgemerkt. Und also ich sag mal, wenn ich das so sehe, Plattdeutsch hat ja viele verschiedene Arten. So, in meiner Heimat zum Beispiel, da hast du ein anderes Platt gelernt als jemanden aus Friesland. Und trotz allem konnten das nachher nur noch die älteren Menschen und es gab ganz wenig Jugendliche, die halt bereit waren, das zu lernen. Und mittlerweile, glaube ich, dürfte es in meiner Heimat gar nicht mehr gesprochen werden. Weil das ist einfach weg. Man benutzt es halt einfach nicht. Nein, man spricht Hochdeutsch. Ich meine, klar, man hört hier und da immer noch so ein bisschen regionale Unterschiede. Also ich höre mich halt, oder bei mir hört man halt raus, ja, ich bin halt Norddeutscher. Ne? Auch wenn ich das versuche zu verstecken, manchmal kommt es halt durch. aber das ist dann auch schon das Schönste der Gefühle. Und das ist in Japan halt ganz genauso.
Ich frage mich, ob das so einer von den Fällen ist, wo man tatsächlich was helfen könnte mit diesen ganzen KI-Werkzeugen. Meistens wird der Mist ja einfach nur für denselben Unsinn verwendet, ne, im Sinne von wegen, oh, wir können Geld damit sparen, also können wir mehr Geld damit machen. Oh, Profit, 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 Profit. Aber in vieler Hinsicht von Wissenschaft und Forschung und besonders bei gigantischen Datenmengen, ne, da kann sowas helfen. Also wenn man eine KI so bastelt, dass sie den verdammten Dialekt lernt, ne, das wäre vielleicht mal hilfreich.
Ja, aber es würde trotzdem nichts bringen, weil der Dialekt nicht mehr benutzt werden würde von den Menschen.
Ja, ja, klar. Da kannst du nicht vom Aussterben retten, aber du kannst sie zumindest präservieren dadurch. Ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Eine tote Sprache ist ja trotzdem noch eine Sprache, die irgendwie bewahrt ist. Es gibt ja auch Sprachen, die sind mit der Zeit einfach komplett verloren gegangen. Also da gibt es vielleicht irgendwie Bruchstücke, aber man kann sie heutzutage in keiner Weise mehr nachvollziehen. Und deswegen, ich meine, Latein ist auch eine tote Sprache, trotzdem können wir sie immer noch irgendwie lesen und auch teilweise sprechen, weil sie halt so gut bewahrt wurde. Ne?
Tja, aber wie gesagt, vom Benutzen her, da sehe ich schwarz. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Dann haben wir nämlich gleich noch die Monatsvorschau. Ich glaube, das ist das letzte Thema zeitlich, wenn ich mich gerade nicht irre.
Das sollte passen.
Ja, ich denke, das sollte hin. Japan hat eigentlich gar kein Problem mit Geisterfahrern, auch wenn natürlich Unfälle da sind, aber es sind wirklich nur wenige. Trotz allem will man jetzt ein neues System einführen, mit dem man Geisterfahrer aufhalten will. Und zwar plant das japanische Verkehrsministerium, so ein System sehr schnell tatsächlich einzuführen. Das soll sogar noch in diesem Finanzjahr mit einer Ausschreibung passieren. Es geht darum, man möchte nämlich die ganzen Kameras, die an den Schnellstraßen installiert sind, das sind immer über 15.000 Stück, dafür nutzen, dass Falschfahrer erkannt werden und dass dann eine Nachricht auf das Handy oder Navigationssystem des Wagens gesendet wird und darauf hingewiesen wird, Junge, du fährst falsch. Gleichzeitig sollen auch PKWs in der Nähe so gewarnt werden mit dem Hinweis, Leute, da ist jemand auf eurer Spur, der da nicht hingehört. Passt ein bisschen auf.
Okay, ich meine, an sich ist das eine tolle Idee, aber du hast ja gerade gesagt, das kommt so selten vor. Wie ist man jetzt dazu gekommen, dieses System überhaupt einzuführen, wenn es kein Problem ist?
Japan möchte die Zahl der Verkehrsunfälle, also vor allem der Toten und Verletzten bei Verkehrsunfällen logischerweise, bis 2029 auf null senken.
Das ist aber Respekt, naja, das ist ein sehr groß gesetztes Ziel.
Gar nicht, man ist tatsächlich auf dem besten Weg. Also die Verkehrsunfälle sind wirklich gering. Die meisten Verkehrsunfälle werden übrigens von älteren Menschen ausgelöst oder verursacht. Und man sagt halt eben, naja, das ist halt ein Problem, das können wir recht einfach angehen, weil die Kameras sind ja sowieso da.
Na gut.
Ja, also Japan steht da wirklich gut da. Also klar, es gibt jedes Jahr so um die 200 Vorfälle mit Falschfahrern. Aber tatsächlich schaffen sie davon einen großen Teil, mehr als drei Viertel, abzufangen, bevor ein Unfall passiert.
Richtig.
Ja,
und also es sind tatsächlich 80%, wo man es halt schafft, das Ganze glimpflich zu beenden. Es sind halt meistens tatsächlich Fahrer oder Fahrerinnen ab 65 Jahre, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich meine, so ein System ist eigentlich wirklich eine gute Idee.
Ja, vielleicht ist es unberechtigt, aber ich habe trotzdem so ein kleines bisschen Big Brother Bedenken, ne? Weil muss man dann in jedem Auto Pflichtmaßen irgendein Gerät haben, das das empfängt? Ich meine, wenn jemand das nicht benutzt.
Man hat ein Handy dabei.
Ja, wenn du bei der Fahrt dann dein Handy vorkramst und es nicht halt eingesteckt hast in eine Vorrichtung, dann ist es vielleicht auch nicht ungefährlich. Ne?
Nö, das natürlich nicht, das ist richtig, aber gut, man hat es halt dabei.
Ja, ich glaube, man geht einfach heutzutage davon aus, dass die meisten so moderne Autos fahren, dass sie sich automatisch mit den Handys verbinden. Also meine Eltern fahren mittlerweile auch Autos, da steigen die einfach ein und dann macht das Auto bup bup und sagt, dass das Handy automatisch verbunden ist. Also die funktionieren mittlerweile so gut, dass du da nichts mehr irgendwo anstöpseln musst oder so.
Eben. Also im Prinzip ist es tatsächlich gar keine schlechte Idee. Man tut halt wirklich sehr viel. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel ältere Fahrer ab einem gewissen Alter eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen müssen. Also ihr wisst das, was in Deutschland von der FDP besonders abgelehnt wird, weil Freiheit, ne? Das ist in Japan mittlerweile gang und gäbe, weil man halt einfach sagt, naja, nee, ihr verursacht so viele Unfälle, da müssen wir halt genau drauf schauen, weil das geht halt einfach nicht.
Finde ich auch echt gut, das Konzept. Ich meine, klar, man könnte mal sagen, Diskriminierung von Älteren, aber die Statistiken lügen halt nun mal nicht. Und ich meine, es ist ja auch zur eigenen Sicherheit, ne? Weil,
aber ist es wirklich eine Diskriminierung, einfach zu sagen, Leute, nach einer gewissen Zeit geht's halt einfach nicht mehr?
Deswegen sage ich ja, die Statistiken lügen ja auch nicht und auch die Ärzte nicht. Man kann es halt argumentieren und so weiter und so fort. Aber wie ich halt gerade meinte, es ist ja auch zur eigenen Sicherheit, weil jeder überschätzt sich mit seinen Fähigkeiten, besonders bei als Autofahrer. Ne? Und dann, wenn die Oma sagt, doch, das geht noch, und dann stellt sie im Fahrtest fest, ups, ich habe gerade 3 Schulkinder umgefahren. Vielleicht sollte ich den Führerschein doch mal lieber sein lassen. Ne?
Ja, also man könnte es als Diskriminierung bezeichnen, wenn es irgendwelche Vorgaben sind, die eine durchschnittliche ältere Person nicht erfüllen kann. Aber so ist es ja nicht. Es sind ja die Mindestvorgaben, die man erfüllen muss, um auf dem Straßentauglich zu sein. Ne? Das wird ja getestet. Also so ist es nicht, dass es in der Hinsicht diskriminierend wäre.
Nein, also wie gesagt, es ist nicht schlecht hinzuschauen, muss man sagen. Man tut ja auch so ganz schön viel. Man versucht ja zum Beispiel auch den öffentlichen Nahverkehr gerade in ländlichen Gebieten auszubauen, weil da sind natürlich sehr viele auf Autos angewiesen. Und man hat auch ziemlich attraktive Programme gestartet, wie zum Beispiel, gib einfach deinen Führerschein ab und du darfst dir halt ab sofort kostenlos öffentliche Verkehrsmittel fahren und solche Spränzchen. Also da muss man sagen, Hut ab, Japan macht das wirklich gut. Mein Gott, wir haben mal was wir nicht kritisieren müssen.
Oh. Alle Jahre wieder.
Genau, und alle Ende des Monats kommt unsere Monatsvorschau, deswegen, Mats, übernehmen Sie.
Jawohl, wir sind noch drin im Sommer mit den vielen Veranstaltungen, es geht noch weiter damit, und zwar am 2. September ist der Tag der offenen Tür im Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin, der Open Monday, da ist der Eintritt frei, könnt ihr nachsehen auf der Webseite vom JDZB über die Details. Dann am Wochenende vom 6. September bis 8. September ist die Konichi in Rhein-Main-Kongresszentren in Wiesbaden. Das ist natürlich der große Brocken. Da weiß ich gar nicht, wie viele Karten noch zur Verfügung stehen. Sowohl online als auch Tageskarte müsst ihr auf die Webseite von der Konichi gehen. Am selben Wochenende ist die Manga- und Comic-Convention in Hamburg am 7. September in der Fabrik in Hamburg. Der Eintritt kostet dort 8 Euro. Dann haben wir ein Wochenende mit dem Mondfest. Das ist einmal ein Gartenfest im Eco-Haus in Düsseldorf am 14. September im Eco-Haus der japanischen Kultur. Da ist der Eintritt 7 Euro. Und das japanische Mondfest Tsukimi in der Pfarrstadl im Wessling in Bayern ist es. Da ist der Eintritt frei. Das wird von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in München wird das veranstaltet. Dann als letztes haben wir noch am 21. September das Minna no Matsuri in Trier am Nikolaus-Koch-Platz. Das ist auch von Deutsch-Japanischen Gesellschaft dort veranstaltet, aber auch mit dem Animex-Verein zusammen. Da ist auch der Eintritt frei. Wird ein sehr großes Festival, so wie ich gehört habe, mehr als 2000 Leute. Gut, dann kommen wir mal zum Fernsehen. Da fängt's an am Freitag, dem 6. September in One Terra, Japan, Leben am Fuß des Vulkans. Und geht weiter gleich am Sonntag darauf, am 7. September in Kabel 1 Doku, außer Kontrolle, die Nuklearkatastrophe von Fukushima. Weil wir es vorhin schon gerade im Thema haben, da kann man das nochmal nachschauen, was alles passiert ist zu dem Zeitpunkt. Wird am 8.9. nochmal wiederholt. Dann am Donnerstag, den 19. September, läuft auf Arte Japan Land der 5 Elemente, wo es so ja über all die Begebenheiten der japanischen Landschaft geht. Ne? Egal, ob es Vulkan ist, egal, ob es Subtropen ist oder sonst irgendwas. Das wird nochmal wiederholt am 2. und 5. Oktober. Am Sonntag, dem 22. September, haben wir dann mal CDF 1, 2 oder 3 Elten entdeckt Japan. Na gut, okay, ist jetzt ein bisschen oberflächliche Unterhaltung, aber es muss auch noch mit rein.
Ist für Kinder immerhin super.
Ja, auf jeden Fall. Und dann als letztes, am 30. September haben wir auf Arte verschollene Filmschätze, 1946 die Tokyota-Prozesse, über die Prozesse wegen den Kriegsverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg, das jahrelang nicht verfügbar war, dieses Bildmaterial. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Gut, dann gehen wir zu Netflix. Da fängt gleich am 1. September Saint Seiya, der Krieger des Zodiacs an. Das ist eine neue Realverfilmung, amerikanische-japanische Koproduktion. Da bin ich mal gespannt drauf, wie die rauskommt. Weil Saint Seiya ist schon seit vielen Jahren ein sehr beliebtes Ding. In den 80ern war das besonders in Italien und Spanien bei uns in Europa sehr beliebt. Dann, ab 3.9. kommt die dritte Staffel von Last One Standing. Das ist dieses Yakuza-Action-Drama, das auf Netflix läuft. Und ab 16.09. die letzten Glühwürmchen. Tatsächlich hast du bisher fast alle Ghibli-Filme auf Netflix schon abrufen können. Aber die letzten Glühwürmchen haben auf sich warten lassen. Die waren irgendwie in da in so einem Rechte-Problem noch drin gehangen.
Ja, wobei, das ist eigentlich einer der härtesten Ghibli-Filme, finde ich.
Ja, pack die Taschentücher dazu, ja, wenn ihr definitiv euch den anguckt. Also der bringt auch den stärksten Mann zum Weinen.
Ja, ist also, wenn man Ghibli kennt, dann sollte man nicht den Standard erwarten. Das ist ein besonderer Antikriegsfilm. Hat auch eine interessante Geschichte, wie der nach Deutschland gekommen ist. Der ist 2000 im Juli zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen, wo sie dann die deutsche Synchro zum ersten Mal gemacht haben. Und erst 2 Jahre später kam er bei uns auf Disc raus. Das heißt also,
er ist halt wirklich harter Tobak. Und Leute, wer da kein Tränchen vergießt, also tut mir leid, der ist ein Roboter.
Jo. Und als letztes haben wir dann am 19. September die The Queen of Villains über eine japanische Pro-Wrestlerin aus den 80er Jahren, Anfang der 80er, die so, ja, ein Bösewicht beim Wrestling gespielt hat. Und zwar so gut, dass sie wirklich ganz Japan gegen sich aufgebracht hat. Ist ein Wahnsinn, Red. Also so eine
Art. Habe ich übrigens Geheimtipp gehört. Also soll wohl sehr gut sein.
Mhm. Da freue ich mich drauf. Gut, dann habe ich noch ein paar Bücher rausgesucht für den September. Am 5.9. kommt von Sanaka Hiragi die Glückslieferanten aus. Das ist ein Roman, in dem es darum geht, dass es eine Firma gibt, die die letzte Post verschickt für jemanden. Dass wenn jemand verstirbt, dann kann er all seinen Hinterbliebenen oder Geliebten oder Bekannten noch einmal was senden per Post. Und was auch immer da drin ist, da sind ein Haufen an rührseligen Geschichten dabei. Dann am 10. September, am 10. September haben wir von Gerhard Stauffenbiel Die Welt in einer Schale Tee. Da geht es um die Teezeremonie. Erscheint beim Traditionsverlag. Und am 18. September haben wir von Clémence Lelu und Anna Sosi zu Gast in Japan. Da geht es ums Essen. Und zwar von Norden bis Süden. 60 Rezepte von ganz Japan, also von jeder Ecke. Ja. Dann als letztes haben wir am 20. September von Fritz Schumann Japan, wer bist du? Da geht es um Geschichten von Kultur und kleinen Dörfern, immer abseits von den großen Kulturzentren von Japan. Na, also wie Leute zum Beispiel versuchen, ihr kleines Dorf irgendwie am Leben zu halten oder kleine Kulturstätten oder gleichen. Es sind lauter private und persönliche Geschichten dabei. Ja, wer dann bei uns das nachlesen möchte mit den Webseiten, mit den Terminen und mit den ISBN-Nummern für die Bücher, der kann das tun bei uns auf sumikai.com in unserem Artikel über die Monatsvorschau.
Genau, da haben wir alles für euch drin. Könnt ihr also nachlesen. Und bestellen und so weiter. Ihr könnt natürlich auch gerne die Amazon-Links anklicken. Zwinker, zwinker. Wir müssen ja auch was davon haben, ne? So die Mühe und so weiter. Übrigens, weil wir öfters mal gefragt werden, hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Veranstaltungen habt, wenn ihr einen Buchtipp habt oder, was ihr gerne in der nächsten Monatsvorschau drin haben möchtet, tut euch keinen Zwang an, schreibt uns an podcast@sumikai.com. Da nehmen wir das gerne mit auf, weil wir können auch nicht alles wissen. Wir müssen uns da ja auch durchgraben und oder beziehungsweise Matze muss sich durchgraben und das ist ja auch bekanntlich eine ganz schöne Arbeit. Auch wenn wir euch jetzt vielleicht eine Veranstaltung nicht genannt haben von euch, tut uns da wirklich leid, dann haben sie einfach nur schlicht und ergreifend übersehen, das ist nicht böse von uns gemeint. Aber schickt uns immer gerne Informationen zu. Wir freuen uns wirklich über jede Anmerkung, die wir dann damit einbringen können. Das macht uns die Arbeit natürlich auch ein bisschen leichter. So, liebe Leute, damit sind wir wieder durch für heute. Wir gehen jetzt weiter schwitzen, weil es soll ja jetzt wieder warm werden. Yay. Ach ja. Bitte?
Der eine Tag.
Naja, immerhin ein Tag, ne?
Jo.
Ja. Ich gehe jetzt ein tolles Spiel spielen, dessen Titel ich noch nicht verraten darf. Schade eigentlich, aber ich freue mich höllisch drauf. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir natürlich viel, viel mehr für euch. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.